Ich lese uns den Text für die heutige Bibelstunde. Er steht im Buch der Sprüche, das ganze 14. Kapitel. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber ihre Torheit reißt nieder mit eigenen Händen. Wer den Herrn fürchtet, der wandelt auf rechter Bahn. Wer ihn aber verachtet, der geht auf Abwegen. In des Toren Mund ist die Rute für seinen Hochmut, aber die Weisen bewahrt ihr Mund. Wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer, aber die Kraft des Ochsen bringt reichen Ertrag. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge redet frech Lügen. Der Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht, aber dem Verständigen ist die Erkenntnis leicht. Geh weg von dem Toren, denn du lernst nichts von ihm. Das ist des Klugen Weisheit, dass er Acht gibt auf seinen Weg, aber der Toren Torheit ist lauter Trug. Auf dem Zelt der Spötter ruht Schuld, aber auf dem Hause des Frommen ruht Wohlgefallen. Das Herz allein kennt sein Leid, und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mengen. Das Haus der Gottlosen wird vertilgt, aber die Hütte der Frommen wird grünen. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Auch beim Lachen kann das Herz trauern, und nach der Freude kommt Leid. Einem gottlosen Menschen wird's gehen, wie er wandelt, und auch einem Guten nach seinen Taten. Ein Unverständiger glaubt noch alles, aber ein Kluger gibt Acht auf seinen Gang. Ein Weiser scheut sich und meidet das Böse, ein Tor aber fährt trotzig hindurch. Ein Jähzorniger handelt töricht, aber ein Ränkeschmied wird gehasst. Die Unverständigen erben Torheit, aber Erkenntnis ist der klugen Krone. Die Bösen müssen sich bücken vor den Guten und die Gottlosen an den Toren der Gerechten. Der Arme ist verhasst aus seinem Nächsten, aber die Reichen haben viele Freunde. Bei seinen Nächsten verachtet, versündigt sich, aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Die nach Bösem trachten, werden in die Irre gehen, die aber auf Gutes bedacht sind, werden Güte und Treue erfahren. Wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Den Weisen ist ihr Reichtum eine Krone, aber die Narrheit der Toren bleibt Narrheit. Ein wahrhaftiger Zeuge rettet manchem das Leben, aber wer Lügen ausspricht, übt Verrat. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Wenn ein König viel Volk hat, das ist seine Herrlichkeit. Wenn aber wenig Volk da ist, das bringt einen Fürsten ins Verderben. Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Der Gottlose besteht nicht in seinem Unglück, aber der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost. Im Herzen des Verständigen ruht Weisheit, und inmitten der Toren wird sie offenbar. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Ein kluger Knecht gefällt dem König, aber einen Schändlichen trifft sein Zorn. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute Abend hier zusammenkommen dürfen, frei, unverboten, dass uns das niemand verbietet, dass uns niemand verachtet, dass uns das in Freiheit in diesem Lande möglich ist. Wir danken dir für all die Gnade, die wir auch in dieser Weise von dir erfahren dürfen. Im Großen und im Ganzen, aber auch in unserem persönlichen Leben. Wir wollen nie vergessen, wie wir es gesungen haben, dir immer wieder zu danken. Für deine Güte, für deine Freundlichkeit, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu ist. Und so danken wir dir auch für das Wort, das du heute Abend uns gibst und dass du zu uns sprechen willst, auch durch das, was wir nicht immer auf Anhieb verstehen. Und doch gibst du uns in dieser aufgeregten Welt in deinem Wort klare Regeln, wie wir es auch jetzt gelesen und gehört haben. Danke, dass du zu uns sprichst und bitten dich um deinen Segen für Pastor Norbert Rose. Segne du ihm, lass du ihn das sagen, was wir hören sollen, und gib du uns offene Herzen, dass wir dich verstehen. Amen.
Wie immer bei diesen Sprüchen ist die Frage, wo fangen wir da an? Es wäre natürlich naheliegend, gleich beim ersten Vers anzufangen, wo es um die Frauen geht, die das Haus mit Weisheit bauen und durch Torheit gleich wieder einreißen, wo man sagen könnte, Salomo müsste das wissen, er hat 1000 Frauen gehabt, wenn das so stimmt, was wir lesen, und er scheint da manche Erfahrungen gemacht zu haben, aber das ist nicht unser Thema. Auch diese Frage mit diesem Trog der Rinder, der rein oder leer bleibt, ist nicht die allerwichtigste Frage, sondern eher die Frage, wo ist hier ein roter Faden zu finden? Wo finden wir einen Überblick über dieses große Kapitel, wo ja so ganz unterschiedliche Aussagen zu sehen sind? Manche verstehen wir tatsächlich nicht, manche verstehe ich auch nicht so auf Anhieb und manche sind auch sehr schwer zu erklären, aber wir wollen heute Abend ja wie immer bei diesen Sprüchen keine Vers-für-Vers-Auslegung versuchen, sondern wollen versuchen zu verstehen, worum es in diesen Sprüchen eigentlich geht. Was ist ihr Thema? Was ist ihr Ziel? Was soll das eigentlich, diese Sprüche zu lesen? Geht es dann nur um Spruchweisheiten, um Binsenweisheiten, wie es manche gesagt haben, um Erziehungslehre, um Religionspädagogik, um irgendeine Moralerziehung? Ich hatte schon ganz am Anfang dieses Buch ist darauf hingewiesen, dass der eine große Schwachpunkt der Sprüche der Name des Buches ist, nämlich so banal, Sprüche. Und dass das eigentlich schon ein wenig abschreckt. Wir mögen keine Sprüche, platte Sprüche schon gar nicht, moralische Sprüche auch nicht. So pseudo-schlaue Sprüche auch nicht, sondern wir erwarten eigentlich etwas anderes. Es geht auch nicht um irgendwelche Sprüche nach einer Kalenderblatt-Weisheitssammlung, sondern es geht bei diesen Sprüchen um sehr, sehr ernste Formulierungen, wie ein Leben etwas werden kann und wie nicht. Da sind ganz viele verschiedene Themen da, aber immer die Frage, wie gelingt ein Leben und wie gelingt es garantiert nicht? Was kann man tun und wie kann man sein Leben sozusagen auf direktem Wege in den Sand setzen und es vielleicht noch nicht einmal merken? Darum sind diese Sprüche so ernst zu nehmen. Es geht immer um diese Frage nach Leben und Tod. Führt dein Leben ins Leben oder führt dein Leben ins Sterben? Wirst du am Ende möglicherweise als großer Gewinner des Lebens dastehen oder als großer Loser? Wirst du mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt sein, wie es im Psalm 103 heißt, oder wirst du mit deinem Leben ganz schlicht und einfach zu Schanden werden? Und wir haben vielleicht auch aus der persönlichen Begegnung mit Menschen sofort einen Eindruck, wie das eine oder das andere aussehen kann. Dass es nicht einfach nur theoretische Formulierungen sind, sondern dass wir Menschen vor Augen haben, die wir gekannt haben, die wir begleitet haben, wo die einen fröhlich, freudig auch ins Ende, zum Ziel ihres Lebens gegangen sind und die anderen in großer Verzweiflung, weil sie nicht wussten, was jetzt am Ende sie erwartet. Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenglaubensstreit, heißt in einem Choral, in einem Lied, und das gilt ja noch immer für uns. Wie kriegt man ein erfülltes, ein wahres, ein gutes Leben hin? Wie gestalten wir unser Leben, dass wir wenigstens noch einen Rest von dieser Herrlichkeit bewahren oder zurückgewinnen oder eine Ahnung bekommen, die wir eigentlich bei ihm haben sollten? Worauf achten wir, damit ein Zusammenleben in der Familie, in der Umgebung, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule und anderswo ein gewisses Maß an menschlicher Würde und vielleicht sogar einen Glanz bekommt? Das wäre doch schon mal was. Wenn unser Leben einfach etwas ausstrahlen könnte von dieser Wahrheit, von dieser Wahrhaftigkeit, von etwas, was ein Leben, man könnte sagen, schön macht. Innerlich strahlend und schön macht. Oder endet alles nur in einem Morast an Belanglosigkeit und Beliebigkeit, und jeder geht irgendwie so seinen Weg. Nach außen Hochglanzgesellschaft und nach innen einfach nur viel Sinnlosigkeit. Was ist die Wahrheit über unserem Leben? Das ist eigentlich der Tenor, der immer wieder auftaucht. Und die Wahrheit liegt hinter all diesen Formulierungen. Und wir sehen immer diese Extreme, nämlich auf der einen Seite die Torheit, den Frevel, die Sünde, die Lüge, die Sinnlosigkeit eines Lebens und daneben immer genau das Gegenteil. Fast immer in einem Vers nebeneinander zitiert und beschrieben, das eine und das andere. Und immer gehört das beides zusammen. Das Problem für uns ist nur, wir haben keine Wahrheit. Da ist nirgends eine Wahrheit, wo man verweisen könnte und sagen könnte, lies da mal nach, da hast du das, was dir fehlt und was du brauchst. Wir haben keine Gerechtigkeit, wir haben keinen wirklichen Gemeinsinn. Wenn wir uns in der Zeit, in unserer Gesellschaft einmal umsehen, dann werden wir nur viel Mangel sehen. Da ist nicht das, was wir erwarten würden an Gerechtigkeit, an Wahrheit, schon gar nicht an Gottesfurcht. Also in der Frage, was ist denn nun eigentlich die Wahrheit über dieser Welt, die Wahrheit auch über unserem Leben? Die Wahrheit der Welt ist, dass wir keine Wahrheit haben. Das sagen auch die Wissenschaftler, die immer von Wahrheiten sprechen. Eigentlich sagen sie, wir haben keine Wahrheit. Wir können nur vermuten, wir können spekulieren, wir haben Ahnungen, wir haben Ansichten, aber wir haben keine Wahrheit. Und die haben wir schon lange nicht mehr. Seit dem 17. Jahrhundert, seitdem die Aufklärung eigentlich begonnen hat und immer noch in vollem Gange ist, gilt ein Satz als Grundlage der gesamten Zeit, in der wir die Aufklärung eigentlich begonnen hat und immer noch in vollem Gange ist, gilt ein Satz als Grundlage der gesamten Zeit, in der wir leben, von einem Mann namens Hugo Grotius. Vielleicht haben Sie es mal gelesen, diesen Namen zumindest, ein Rechtsgelehrter, ein Philosoph, ein wichtiger Mann, der Aufklärung, Vorkämpfer des sogenannten Toleranzgedankens in religiösen Fragen, also einer, der auch sehr betont hat, dass irgendwie alle Religionen dieselbe Wahrheit haben, dass keine mehr als die andere hat. Das war dieser Hugo Grotius, ein Holländer. Er wurde in eine, ja, wir würden hier ja sagen, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Das ist ja der Standardsatz für die meisten von uns. Wir sind in einer christlichen Familie aufgewachsen. Das galt auch für ihn. In einer wohlhabenden, sehr calvinistisch geprägten Familie. Er galt als Wunderkind. Im Alter von 12 Jahren sprach er fließend Latein und Griechisch. Man muss sagen, das haben andere auch getan. Gerhard der Stegen konnte auch noch Französisch und auch noch ein bisschen Hebräisch. Aber er galt damals als etwas sehr Außergewöhnliches. Im Alter von 11 Jahren begann er sein Studium an der Uni in Leiden und mit 16 Jahren erhielt er eine Zulassung als Anwalt und mit 16 Jahren auch seine Ehrendoktorwürde in Frankreich. Also das war schon nicht so ein ganz gewöhnlicher Mensch, sondern einer, der herausstach, einer, der als Gelehrter galt, als besonders klug galt. Und einer seiner Kernsätze, seiner bekanntesten Sätze lautet, und das gilt noch bis heute, wir wollen die Welt einmal so erklären, als ob es Gott nicht gäbe. Klingt ja erstmal ganz vernünftig. Wir wollen die Welt einfach mal so erklären, so wurde es verstanden, so wie sie eben ist. Wir wollen die Welt so erklären, als ob es Gott nicht gäbe. Und dieser Satz hat sich festgesetzt und dieser Satz gilt seitdem, dass Gott einfach rausgeschmissen wurde aus dieser Welt, aus dieser Weltgeschichte und wir seitdem versuchen, die Welt aus sich selbst heraus zu erklären, so als ob es Gott nicht gäbe. Keinen Schöpfer, auch keinen Bewahrer, auch keinen Erhalter, auch keinen Erlöser, auch keinen Richter. Wir leben einfach nur so von Geburt bis zum Tod und dann ist alles eigentlich vorbei. Da kommt gar nichts mehr. Das hat natürlich eine Reihe von Konsequenzen. Es gab dann auch keinen Sündenfall. Es gibt auch keine Sünde. Es gibt auch keine Krankheit im Wesen des Menschen. Es gibt auch keine Degeneration im Menschen. Es gibt keine Heilung für den Menschen. Denn wo kein Schaden ist, da braucht es auch keine Heilung. Da muss der Mensch einfach so leben, wie er ist. bis ans Ende seiner Tage. Es gibt keine Erlösung, es gibt auch keine Auferstehung geben. Und wenn du tot bist, dann bist du tot, weil es Gott ja nicht gibt. Und wir merken, was alles noch daran hängt, an dieser Frage, ob es ihn gibt oder ob es ihn nicht gibt. Und ob wir ihn noch mitdenken in all dem, was wir denken und forschen und schreiben. Oder ob er einfach nicht mehr zählt. Und das hat noch weitere Konsequenzen. Wenn du betest in deiner Verzweiflung, dann wird dich keiner hören. Da ist einfach niemand. Du redest mit dir selbst, wenn du betest. Das würden sogar manche Theologen, manche Pfarrer sagen. Dein Gebet, du wirst doch nicht erwarten, dass da irgendjemand was hört oder sogar noch irgendwie reagiert, sondern du formulierst deine Wünsche für dich selber. Das ist eine Art Selbsttherapie, einmal auszusprechen, was in uns ist, was uns Unruhe bereitet. Das wird als Gebet verstanden. Da ist keiner, der dich hört, der dir helfen könnte, der dich heilen könnte, der sich irgendwie für dich interessiert, sondern du bist allein mit dir in diesem Leben und in dieser Welt. Das heißt, es gibt auch kein Woher und kein Wohin. Die Geschichte läuft einfach weiter, wie sie eben läuft. Es gibt kein Ziel, es gibt keine Erlösung, es braucht dann auch keine Erlösung, es gibt auch keinen neuen Menschen, es gibt keine Erneuerung. Der Mensch bleibt, wie er ist und was er ist. Und wenn Sie innerlich schon ein bisschen angespannt sind, ja, zu Recht, die Bibel sagt anders, nämlich, dass Gott den Menschen eigentlich nicht nur geschaffen hat und dass dann alles irgendwie den Bach runtergegangen ist durch den Sündenfall, sondern dass wir dadurch ja auch eine Reihe von Konsequenzen ziehen können, auch ein paar ganz erstaunliche Konsequenzen, ganz positive Konsequenzen, nämlich, dass wir sagen können, der Mensch war eben nicht schon immer so, wie er war. Wir waren nicht schon immer so elend, wie wir eben sind, so schwach, so armselig, so heruntergekommen, sondern eigentlich waren wir geschaffen als Menschen, die auch eine Genialität hatten. Wir waren gedacht als, darf man so sagen, als Genies. Wir waren gedacht als Ebenbilder dieses Gottes in seiner Macht, in seiner Weisheit, in seiner Schöpferkraft. So sollten wir eigentlich sein, davon sollten wir etwas in uns tragen. Und wir können das heute gar nicht mehr denken, was wir eigentlich sein könnten. Wir sind ja schon froh, wenn wir mal ein gutes Studium abschließen oder eine Ausbildung hinkriegen und sind stolz drauf. Aber was wir eigentlich alles sozusagen könnten oder können könnten, das haben wir längst verloren, da haben wir keine Ahnung. Manchmal kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir die ganz großen Gestalten sehen, wenn wir Männer wie Bach und Beethoven und ähnliche Genies sehen oder ihre Musik hören, wenn wir staunen über Goethe und Schiller, wenn wir Philosophen lesen und sie vielleicht sogar noch verstehen, Aristoteles und Kant und ähnliche große Gestalten, Künstler wie Rembrandt, Rubens, Picasso, von Rubens hatten wir es ja gerade am Sonntag, also Menschen, von denen wir sagen würden, da kann man noch etwas von diesem Genie erkennen, von dieser außergewöhnlichen Leistung, die großen Wissenschaftler unserer Tage, was sie alles geleistet und erforscht und erkannt haben, sie gelten für uns als genial. Wenn man genauer hinsieht, müsste man eigentlich sagen, die sind gar nicht so genial, wie sie aussehen, sondern sie sind Spezialisten. Sie sind keine Allround-Genies, sondern sie haben gelernt, irgendetwas in ihrem Wissen, in ihrem Können zu spezialisieren und das immer mehr zu perfektionieren. Das ist so wie, ich glaube, Effenberg war es, der nur mit links schießen kann. Ja, es gibt so Fußballer, die werden ganz groß bekannt, aber vor allem deswegen, weil sie nur mit dem linken Fuß schießen können. Das ist außergewöhnlich, ist auch genial, jedenfalls im Fußball. Ansonsten eher wenig. Aber diese Spezialisierung, die machen das Eigentliche aus, dass wir uns auch täuschen lassen von Spezialisten, dass sie etwas besonders gut können und der Rest verschwimmt im Durchschnittlichen. Aber wir sind alle genial gemacht. Nicht nur die ganz großen Gestalten. Wir alle haben in unserer Anlage die ähnlichen Voraussetzungen, die gleichen Voraussetzungen. Unsere Gehirne funktionieren erstmal alle gleich. Ich betone bewusst erstmal, jetzt nicht mehr. Aber früher mal funktionierten unsere Gehirne weitgehend alle gleich. Und diese Ehre, diese Herrlichkeit ging verloren mit dem Sündenfall. Wir kennen den Menschen heute nur noch nach dem Paradies, jenseits von Eden. Und das ist nicht nur ein wenig anders, sondern wir sind seitdem wirklich degeneriert auf vielen Ebenen, eigentlich muss man sagen, auf allen Ebenen, Leib, Seele und Geist. Alles ist irgendwie hineingezogen, alles ist krank geworden, nichts funktioniert mehr richtig. Wir denken aber, dass wenigstens unser Gehirn richtig funktioniert. Also unser Geist, unser Denken, unsere Rationalität, unsere Vernunft. Und schon das ist eine riesengroße Täuschung, dass wir immer noch genauso klug wären wie am Anfang, wie wir einmal geschaffen waren. Sondern alles ist damit hineingezogen, auch unser Denken, unsere Seele, unser Leib, das Körperliche, alles ist hineingezogen in diesen Verfall. Man könnte nur sagen, das, was wir heute auch bei den Genies sehen, eigentlich denken wir viel zu viel. Und wir erkennen zugleich viel zu wenig. Wir versuchen, die Wahrheit zu verstehen, zu durchschauen, indem wir nachdenken. Und das heißt ja, wir trauen uns zu, von selber auf die Wahrheit zu kommen. Das würde ja bedeuten, die Wahrheit ist in uns. Und man muss nur lange genug darüber nachdenken und grübeln. Grübeln heißt ja in die Tiefe gehen, der eigenen Gedanken. Worüber sollten wir denn sonst nachdenken, wenn nicht über die eigenen Gedanken? Wir haben ja nur die eigenen Gedanken. Und manchmal kommen noch ein paar andere Gedanken dazu. Aber eigentlich sind wir mit uns selber beschäftigt, wenn wir nachdenken. Und nicht mit großen Ideen und Neuem, was da käme. Und wir denken und denken und denken und kommen doch nicht zur Wahrheit. Und erkennen viel, viel zu wenig. Durch das viele Denken wird man zum einseitigen Spezialisten, aber wir kommen nicht zu einer Erkenntnis. Und darum geht es eigentlich in den Sprüchen, dass wir Weisheit finden, dass wir den Weg finden zur Weisheit und dass wir zur Erkenntnis kommen. Das gilt im Alten wie im Neuen Testament, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir dürfen diese Hoffnung haben, dass wir nicht nur einmal so waren, so genial gedacht und auch gemacht waren. Dann kam der große Absturz und diese Degeneration. Und damit müssen wir jetzt leben bis ans Ende unserer Tage und noch darüber hinaus. Sondern dass wir auch die Hoffnung haben dürfen, dass das, was an Schaden da ist, auch einmal überwunden werden wird. Dass wir wieder einmal diese Herrlichkeit haben werden, diese Genialität, diese Funktionalität, die wir ursprünglich einmal haben sollten, dass wir die Herrlichkeit wiederfinden, die wir verloren haben. Oder wenn Paulus das ja immer wieder vorsichtig andeutet, wir haben das in diesen Tagen schon in einem Kreis gelegentlich gelesen, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Da geht es ja nicht um irgendwelche Konten, die wir erben sollen, nicht um irgendeinen irdischen Reichtum, sondern um den Reichtum an Lebendigkeit, an Erkenntnis, an Herrlichkeit, an dem, was wir verloren haben und was wir einmal erstattet bekommen. Und dann merken wir, es geht um viel mehr als nur um ein Nachdenken mit unseren paar grauen Zellen, die wir da haben, sondern es geht um, wir würden vielleicht sagen, um Intuition. Es geht um Erkennen, es geht um Offenbarung, die nicht von uns kommt, sondern dass wir verstehen, was aus der unsichtbaren Welt uns offenbart wird. Und deswegen sagt die Bibel auch nicht so häufig, ihr müsst mir nachdenken, ihr müsst mir nachdenken, dann kommt ihr auch drauf. Sondern eigentlich sagt die Bibel, ihr müsst mal aufhören, so viel nachzudenken. Hören. Still werden, schweigen, das Erkennen, wie in der Stille eine Stärke liegt, wie in der Stille uns Gott begegnen will, nicht in unserem Denken, unserer alten und altbekannten Gedanken, die wir schon tausendmal gedacht haben, sondern indem er uns berührt, uns anspricht durch sein Wort, nicht wir mehr nachdenken müssen, wir werden nie ganz aufhören nachzudenken, aber dass wir vor allem mehr in die Stille gehen und ins Nichtdenken gehen. Stille heißt Nichtdenken. In den Lobgesang, in das Ehren, in der Anbetung Gottes, im Stillsein vor ihm und in die früheren hätten gesagt, in der Anschauung des Heiligen und des Ewigen und der Herrlichkeit Gottes. Beten, indem wir nicht viele Worte machen, sagt Jesus auch. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, ihr müsst nicht viele Worte machen. Beten heißt nicht viel reden. Beten heißt nicht ein paar Listen abhaken und das jeden Morgen neu. Sondern beten heißt still werden. In die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Jesu vor seinen Thron treten und vor allem hinschauen. Hinschauen, auf das Unsichtbare sehen, sagt Paulus. Oder sagt er öfter, ja, in das Unsichtbare sehen. Das ist nicht so leicht, aber das zu üben. Wir dürfen in das Unsichtbare sehen, in Ehrfurcht und Anbetung vor ihm stehen, vor ihm sitzen, vor ihm liegen. Fokussierung auf die Herrlichkeit des ewigen Gottes. Das ist Gerhard der Stegen. Gerhard der Stegen, das Lied, das kennen Sie alle, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Und er hat das genauso gemeint, wie er es getextet hat. Das war nicht nur eine nette Liedstrophe, die er da formuliert hat, sondern das war sein Leben. So hat der Stegen gelebt, am besten den ganzen Tag. Schweigen, anbeten, in die Gegenwart Gottes gehen, und wissen, dass er mir dann auch in seinem Wort und durch sein Wort und durch seinen Geist begegnet und dass er mir offenbar wird, wenn ich mit meinen Gedanken endlich einmal aufhöre. Nicht versuche, ihn im Denken zu fassen, sondern seine Offenbarung zu erfahren. Die Erkenntnis von der Stegen war, wer zu viel grübelt, wird nicht automatisch klüger. Er wird vielleicht depressiver. Ja, grübeln heißt ja auch in die Tiefe graben, da wird man depressiv. Jedenfalls, wenn man zu viel grübelt, da wird man vielleicht auch zwanghaft und man findet keinen klaren Gedanken. Zu wenig nachdenken ist auch nicht die Lösung, sondern darauf warten, dass er sich offenbart durch sein Wort in der Stille, indem er mir persönlich begegnet durch seinen Geist. Und das will er tun. Er begegnet mir durch seinen Geist. Das sage ich ganz nüchtern. Ich sage das nicht als einer, der irgendwie charismatisch, irgendwie stark angehaucht wäre, sondern ganz nüchtern, sein Geist ist gegenwärtig. Sein Geist ist in uns. Sein Geist ist wirksam. Sein Geist weiß, was er tut und er weiß, was er will. Und ich darf mich diesem Geist überlassen. Und er wird genau das tun, was er in meinem Leben tun will. Nie unabhängig von seinem Wort, immer nachprüfbar an diesem Wort der Wahrheit, aber er treibt sein eigenes Werk mit mir. Die Griechen haben gesagt, wenn man den archimedischen Punkt fände, Archimedes, manche kennen ihn vielleicht zumindest von diesem Spruch her. Man müsste einen archimedischen Punkt finden, von dem aus man die Welt aus den Angeln heben kann. Gemeint war natürlich nicht, dass man da irgendwo die Welt aus den Angeln hebt, sondern damit, dass man sozusagen den Ursprung der Weisheit, den Kern der Erkenntnis findet und von diesem Kern, von dieser Perspektive aus die ganze Wahrheit erkennen kann. Dass sozusagen alles plötzlich offenbar wird. Wir kennen das ja auch von diesem Spruch Heureka, ich habe gefunden, dieses große Aha-Erlebnis, das kennen wir ja auch, dass wir über allem nachdenken und grübeln und stille sein und beten, ganz urplötzlich eine große Erkenntnis haben, auf die wir lange gewartet haben. Plötzlich fällt der Groschen und dann wissen wir, was wir lange nicht gewusst haben. Und wir haben gar nicht darauf gewartet. Wir haben gar nicht so darum gerungen, sondern einfach war es plötzlich da. Und das ist diese Idee, der archimedische Punkt, wenn man den hätte, dann könnte man verstehen, dann hätten wir die Erkenntnis der Wahrheit und die Erkenntnis Gottes. Und darum haben sich viele gemüht, um diesen archimedischen Punkt, die Welt aus den Angeln heben, die Welt in allem durchschauen, erkennen und die Wahrheit haben, das wär's doch. Und nun kommt Jesus und sagt, da bin ich. Ich bin die Wahrheit. Nicht irgendeine Wahrheit, nicht die Wahrheit der Juden und der zukünftigen Christen, nicht eine religiöse Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit von Anfang an, von Anbeginn der Schöpfung, schon vor der Schöpfung war ich da und ich bin die Wahrheit. Und wer die Wahrheit finden will, der braucht mich. Der soll zu mir kommen, der wird bei mir in die Wahrheit geführt. Ich bin der Sohn des ewigen Vaters und des Schöpfers. Alles ist mir übergeben vom Vater. Und dann kommt Paulus und sagt, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wir dürfen sicher sein, Paulus hat lange darüber nachgedacht, oder wir müssen sagen, Paulus hat lange gebraucht, bis diese Erkenntnis endlich durch war bei ihm, bis es verstanden hat. Paulus hat ja vieles gewusst. Er war Schriftgelehrter, Pharisäer, der kannte sich aus, aber bis dieser Groschen bei ihm gefallen war, das hat lange gebraucht. In ihm allein liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und bei ihm sind wir darum im Zentrum der Wahrheit. Nicht, dass wir dann alle Wahrheit auch sehen könnten, dass wir neunmal klug wären plötzlich, aber dass wir das Zentrum der Wahrheit und der Erkenntnis in ihm haben. Ich bin die Wahrheit. Wir haben diesen archimedischen Punkt, von dem aus wir alles anschauen dürfen und verstehen und erstaunlicherweise vieles durchschauen können. Und das, was wir am dringendsten durchschauen müssten, sind ja nicht die Geheimnisse der Welt oder irgendwelche Studien, die wir da irgendwie verstehen müssten, die Erkenntnisse der Natur und der Schöpfung, da mag vieles interessant sein, sondern das, was uns am meisten interessiert, ist ja, warum sind wir so, wie wir sind? Also auch die Frage, woher kommen wir? Wer waren wir am Anfang? Wer sind wir jetzt in diesem Zustand, wie wir sind? Und wer werden wir einmal sein? Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir werden einmal ganz anders sein. Das steckt ja dahinter. Und da brauchen wir diese Wahrheit. Jesus sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem ist der Sohn offenbaren will. Also, dass wir angewiesen sind darauf, dass wir nicht nachdenken und forschen. Sie können ja auch noch ein paar Semester Theologie studieren, um dem näher zu kommen, wird Ihnen aber gar nichts nützen, kann ich Ihnen versprechen. Das wird Ihnen gar nichts nützen. Sie werden vielleicht noch weiter weg sein am Ende von dieser Wahrheit. Sondern er wird uns hineinführen, wem es der Sohn offenbaren will. Oder ein anderes Wort, Psalm 36, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und dann kommt ein wunderschönes Wort, in deinem Licht sehen wir das Licht. Und das heißt, nur wenn wir in deinem Lichte sind, dann sehen wir auch das Licht. Wenn wir in deiner Wahrheit sind, dann sehen wir die Wahrheit. Also wenn ich es mal ganz platt sagen soll, die Brillenträger unter Ihnen, wie auch ich, wenn wir unsere Brille irgendwo verlegt haben und sie nicht mehr finden können, weil wir ja keine Brille haben. Und dann bräuchten wir eine Brille, um die Brille zu finden. Hätten wir sie, bräuchten wir sie gar nicht mehr. Also ist schon ein bisschen verrückt. Aber so ist es mit der Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit einmal haben, dann ist sie da. Wenn wir im Lichte Gottes stehen, dann sehen wir das Licht. Solange wir sein Licht nicht haben, sehen wir Dunkelheit. Das ist ein Problem. Das ist ein erkenntnistheoretisches Problem, wenn Sie so wollen, aber das ist ein echtes Problem, wir können nicht sehen. Genau das ist das Problem mit der Wahrheit und so taumeln wir durch diese Weltgeschichte ohne irgendeine Wahrheit und das, was übrig bleibt, das sind vielleicht ein paar nette Gedanken zum Beruf, zum Vorankommen, zur Karriere, Immobilien, die wir sammeln, Aktienkurse, Autos, Kunst, Literatur. Also irgendwie, dass wir einen Sinn ins Leben hineinbekommen, weil wir merken, da fehlt ein Sinn. Wir haben das heute Nachmittag gesehen in der Gruppe. Wenn wir keinen Sinn haben, dann ist da nicht einfach nur nichts. Sondern da, wo eigentlich die Wahrheit sein sollte, da, wo der Sinn, die Mitte unseres Lebens sein sollte, da, wo eigentlich Gott hineingehört, da fehlt etwas. Und wenn da etwas fehlt, heißt es nicht, da ist nichts, sondern da ist etwas, was nicht mehr da ist. Ja, und das ist schwierig. Da war einmal etwas und wir wissen das, dass die Mitte nicht mehr da ist. Und wir spüren das. Und die gesamte Menschheit sucht nach einer Mitte, sucht nach einer Wahrheit und findet sie nicht mehr. Darum ist es so wichtig. Ich bin die Wahrheit, in mir werdet ihr in alle Wahrheit geführt. Und dann haben wir diese Stellschrauben, die uns in den Sprüchen beschrieben sind, nämlich die Gottesfurcht und die Gerechtigkeit. Das, woran wir sozusagen ein wenig drehen könnten, Gottesfurcht und Gerechtigkeit, das sind die beiden Begriffe, die immer wieder auftauchen. Damit kann man etwas, ich würde fast sagen, regulieren, nämlich den Zustrom des Segens Gottes in einer ganz allgemeinen Weise, den Segen Gottes mehren, den Segen Gottes fließen lassen. Wir haben das gehört, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Und wo eine Quelle ist, da meint die Bibel immer, da wird ein breiter Strom draus. Das ist nicht nur eine Quelle, die vor sich hin plätschert, sondern da, wo eine Quelle ist, da kommt etwas Großes. Bei allen großen Strömen dieser Welt kann man das sehen, dass es immer am Anfang mit einer kleinen Quelle beginnt und immer größer, immer breiter, immer stärker wird. Und die Sprüche sind dafür eine echte Goldgrube für Weisheit, für Gottesfurcht, für Erkenntnis, für Gerechtigkeit. Man muss es nur lesen. Und wenn wir diese einzelnen Sprüche anschauen, dann merken wir, das sind lauter Beschreibungen unseres Lebens. Das sind keine komischen Sprüche. Sondern da haben wir die Vielfalt menschlicher Tragik, die Vielfalt des Irrsinns, die Vielfalt dessen, was wir jeden Tag in den Nachrichten sehen können oder was wir selbst erleben oder wo wir sogar manchmal selbst daran beteiligt sind, die Vielfalt in 1000 Sprüchen fast, jeder Spruch, jedes Wort beschreibt einen Aspekt menschlichen Verhaltens und menschlicher Haltung und immer gleichzeitig auch das Gegenteil davon. Und Salomo sagt, das ist der Unterschied immer zwischen Torheit und Weisheit. Und damit schon ausgesprochen, wählt euch doch, was ihr wollt. Torheit oder Weisheit. Die einen sind töricht, die anderen sind klug oder sie werden klug im Lauf ihres Lebens. Die einen gehen einem auf die Nerven, die anderen haben eine anziehende Ausstrahlung, weil da viel Gerechtigkeit, viel Güte, viel Freundlichkeit zu sehen ist. Wir haben immer beides nebeneinander. Das Negative und das Positive. Wir haben die ganze Vielfalt menschlicher Verkrümmung, all des Unheils, das in uns ist, auch in unserem Charakter, menschliche Abgründe, die hier beschrieben sind und immer auch das Gegenteil davon. Und die Sprüche machen auch das hier deutlich, das meiste ist gar nicht sichtbar. Das meiste ist verborgen hinter irgendeiner Fassade. Wir haben es gelernt, sehr gut Theater zu spielen, uns zu verstellen, uns besser zu machen, als wir sind. Aber es bleibt immer dabei, die Frage, wer bin ich denn wirklich? Wie ticken wir? Wie ist meine Persönlichkeit gestrickt? Und dann merken wir, das ist mir ein Rätsel. Wir können es gar nicht sagen. wer wir sind. Wie, ich kann sagen, wie ich heiße, welchen Namen ich habe, wo ich wohne, wie groß ich bin und manche andere Dinge. Aber was ich eigentlich bin, das entzieht sich meinem eigenen Zugriff. Und die Bibel sagt das immer wieder, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Dahinter steckt die Erkenntnis, ich kann es nicht. Ich kann mich selbst nicht ergründen. Ich brauche jemanden, der das für mich macht. Vor allem bin ich unkontrollierbar und ich bin auch unheilbar, jedenfalls aus eigenen Kräften. Die Frage, wer bin ich, ist darum immer eine wichtige Frage. Wie funktioniert mein Inneres? Wir könnten auch sagen, wie funktioniert mein Herz? Nicht die Pumpe, sondern mein Wesen, meine Persönlichkeit. Wir können auch ganz banal fragen, wie funktioniert eigentlich mein Gehirn? Da will manche sagen, weiß ich gar nicht. Wir wissen, dass wir eins haben, aber wie es funktioniert, wer weiß das schon. Das ist sehr, sehr kompliziert, wie unser Gehirn funktioniert. Wir gehen davon aus, dass es irgendwo da oben schon seinen Platz hat und irgendwas macht. Aber was es macht, das wissen die meisten gar nicht. Wir behandeln es wie irgendein Organ, wie Magen oder Lunge oder andere Dinge, wie das linke Bein oder rechter Arm. Das ist eben da, aber wie es funktioniert, wer weiß das schon. Dabei ist das etwas vom Wichtigsten, wie mein Gehirn funktioniert. Weil das meine Seele ist. Zumindest der Ort, an dem wir unsere Seele finden würden, suchen müssten. Das ist mein Herz, das ist mein Wesen, das bin ich. Das ist meine Persönlichkeit. Und wenn ich wissen will, wer ich bin, dann müsste ich genau da hineinsehen und müsste sehen, wie tickt denn das da oben, diese grauen Zellen und was alles dazugehört. Manche würden sagen, der Körper ist doch das Entscheidende und das Gehirn ist nur dafür da, damit der Körper funktioniert. Ist ja auch nicht ganz falsch. Damit der Körper gut funktioniert, brauche ich ein gesundes Hirn. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Der Körper ist nur dafür da, dass mein Gehirn funktioniert, dass mein Körper laufen kann, sich bewegen kann, atmen kann, essen kann. Ich könnte noch ein bisschen zurückgehen in der Zeitgeschichte, dass mein Körper auf die Jagd gehen kann und sich irgendein Tier erlegen kann oder Beeren sammeln kann. Das ist nur dazu da, nicht damit ich satt werde, sondern damit mein Gehirn funktioniert, damit mein Ich, meine Persönlichkeit funktioniert. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Aber der Körper ist nicht viel mehr als ein Anhängsel des Gehirns, behaupte ich. Wir können noch darüber diskutieren oder streiten, aber ich behaupte da sehr fest, dass der Körper nichts anderes bedeutet als ein Fortsatz des Gehirns, damit unser Gehirn, unser Ich, unsere Persönlichkeit, mein Wesen und damit verbunden auch das, was ich vor Gott eigentlich bin oder sein sollte, damit das gut funktioniert. Und wenn mein Körper nicht gut funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht gut. Dann ist es mit dem Geist nicht so gut und mit der Seele nicht so gut. Und wir merken das, wie alles miteinander verbunden ist. Aber mein Ich, mein Wesen, meine Persönlichkeit hängt daran. Und wer ich bin. Ich könnte was sagen, was ich denke. Nein, das ist falsch. Was ich glaube, das macht mein Leben aus. Woran ich mein Herz hänge. Und das meint eben nicht da, wo es schlägt, sondern da, wo ich meine Mitte habe, da, wo sich alles um mein Innerstes dreht. Woran hänge ich dieses Herz? Und da müssten wir eigentlich wieder sagen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich wundere mich manchmal nur, woran mein Herz noch so alles hängt, womit ich mich so beschäftige den ganzen Tag, was da alles noch eine Rolle spielt. Und dann kommen wir an die Frage, kann der Mensch eigentlich etwas von sich aus wollen? Das ist ja auch bei uns immer wieder eine Frage. Kann der Mensch sich eigentlich selber entscheiden für ein Leben mit Jesus? Ist das alles vorherbestimmt? Gibt es so etwas wie einen eigenständigen Willen, mit dem ich mich für irgendwas entscheiden kann? Über diese Frage haben Augustin schon gestritten mit anderen. Luther und Erasmus von Rotterdam haben gestritten mit dem unfreien Willen und dem freien Willen. Die einen sagen, es gibt keinen freien Willen, alles muss vorherbestimmt sein. Die anderen sagen, du allein musst dich entscheiden, was du mit deinem Leben anfangen willst. Viele haben sich daran nicht nur zerstritten, manche haben auch ihr Leben für diese Frage lassen müssen. Nur weil sie anderer Meinung waren, ob der Mensch nun frei ist in seinem Denken oder nicht. Und ein Problem war, und ich glaube, es ist das Problem bis heute, dass wir das immer als ein Entweder-Oder verstanden haben. Entweder hast du einen freien Willen oder du hast einen unfreien Willen. Du kannst aber nicht beides haben. Da wissen wir inzwischen viel mehr. Doch, wir haben beides. Wir haben einen freien Willen. Ich kann mich entscheiden für etwas. Ich kann etwas wollen. Ich habe auch die Verantwortung. Das ist ja ganz wichtig für uns. Dass wir nicht sagen können, das ist halt so geworden und ich kann gar nichts dafür. Ich habe einen freien Willen und ich werde einmal gefragt werden, was hast du mit deinem Leben gemacht? Daneben gibt es noch was ganz anderes, nämlich einen unfreien Willen. Den haben wir auch. Und der ist sehr chaotisch. Der ist sehr unberechenbar. Sehr undurchschaubar. Das ist ein ganz anderer Wille und das Problem ist, dieser freie Wille, in dem wir denken können, in dem wir präzise auch planen können und entscheiden können, der ist zwar sehr präzise, aber relativ langsam, träge. Kennen Sie, bis wir uns mal entschieden haben, welche Schuhe wir anziehen oder sowas, dauert relativ lange. Dieser andere Wille, der unfreie Wille, der ist sehr unscheinbar, aber erstaunlich schnell. So schnell, dass wir uns manchmal fragen, warum habe ich das jetzt gemacht? Warum bin ich da jetzt hereingefallen? Warum bin ich da zum 100. Mal schuldig geworden? Warum habe ich da nicht einen großen Abstand schaffen können? Weil es da einen anderen Willen gibt in uns, der sehr unfrei, na sagen wir, sehr chaotisch ist, sehr undurchschaubar ist. Da ist nicht nur Böses und Schlechtes drin, da ist auch viel Gutes drin, Intuition, Begabungen, Kreativität, aber sehr undurchschaubar und sehr, sehr schnell. Und deswegen nennt Paulus diese Seite das Gesetz der Sünde. Da haben wir unser Problem. Dieser unfreie Wille, der dazwischen springt, der immer macht, was er will, und zwar sehr schnell. Die Sünde, die in meinem Fleisch wohnt, und mit Sünde meint Paulus nicht die Bosheit, dass wir alle so furchtbar böse wären, sondern er meint damit diesen Schaden, das Unheil, das in uns ist und das schon seit Anbeginn fast der Welt da ist, seit dem Sündenfall. Seitdem funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Das ist das, was Paulus sagt. Seit diesem Geschehen funktioniert in unserem Denken, in unserer Logik, in unserer Klarheit und vor allem in diesem unfreien Willen gar nichts mehr so, wie es funktionieren sollte. Und diese beiden Willen, der freie und der unfreie, die liegen permanent im Widerstreit. Manche kennen das, dass sie sagen, ich bin so zerrissen zwischen zwei ganz unterschiedlichen Dingen, die ich will. Und sonderbarerweise will ich beides. Das eine kann ich nicht lassen und das andere will ich auch. Und das ist schwierig, damit umzugehen. Und die Frage ist ja, woher kommt das eigentlich? Wie ist das in uns hineingeraten? Und was kommt da alles heraus? Wir könnten es noch viel einfacher sagen, wie viel Schrott ist da eigentlich in meiner Seele, in meiner Psyche, in meinem Wesen, in meinem Herzen, in meiner Persönlichkeit. Wie kam das da alles hinein? Warum funktioniert das so? Und natürlich die Frage, wie kommt das da wieder raus? Wie kriegen wir das wieder hin? Wir kriegen das gar nicht hin. Sondern wir brauchen Erlösung. Es geht nur über Erlösung. Es geht nur durch den Geist der Heiligung. Es geht nur durch das heilsame Wort. Es geht nur durch das lebendige Wort, das er uns sagt. Und deswegen liegt unser Heil nicht in unserem Wissen, nicht in unserem Nachdenken, nicht in unserem Grübeln, nicht in unserer Rastlosigkeit, sondern das Heil liegt da, wo wir still werden vor ihm und wo wir uns nicht schämen, unser Leben, so wie es einfach ist, vor ihm zu offenbaren und das dann wieder zurückhalten oder verbergen oder so tun, als ob, sondern wo wir unser Leben, so wie es ist, ihm hingeben, ihm hinlegen und sagen, das ist das, was du dir vorgenommen hast und das, was ich nicht hinkriege, nämlich dieses Leben, dieses Herz, dieses Wesen zu erlösen, nicht nur zu vergeben, sondern auch es frei werden zu lassen von dem, was es alles noch bindet. Und dafür brauchen wir Worte. Ich will damit gerne schließen, aber das will ich noch einmal sagen. Wie unterschiedlich wir Worte gebrauchen, das war ja eigentlich der Zielgedanke unseres Themas heute Abend. Ich weiß, das hat nicht gereicht von der Zeit her. Es wäre wichtig, noch einmal das zu sehen, dass unser ganzes Leben im tiefsten geprägt ist durch Beziehungen. Beziehungen zu den Eltern, Beziehungen in der Familie, gute Beziehungen, aber auch die anderen Beziehungen, ganz andere Beziehungen. Und Paulus sagt, dass die Beziehungen, besonders in der Familie, die verursachen den größten Schaden. Und Beziehungen hängen immer mit Sprache zusammen, mit Worten, mit Formulierungen, mit einem Ton. Wir wissen das von Jakobus 3, das will ich gar nicht nochmal zitieren, das haben wir schon ein paar Mal gemacht bei den Sprüchen, was für ein Gift das sein kann. Und Jakobus meint ja nicht die ganz, ganz großen giftigen Spötter, sondern die solche, die einfach nur ungeschickt und unüberlegt dummes Zeug reden. Und wie viel dummes Zeug reden wir? Also nicht nur die anderen tun das, sondern auch in der Gemeinde. Wie giftig kann man da sein? Wie unbedacht, wie lieblos, wie zerstörerisch. Und manche leiden darunter. Manche sind so robust, die sagen, interessiert mich alles nicht. Die Leute können sagen, was sie wollen. Das geht so an mir runter und läuft ab wie Wasser. Und anderen muss man nur ein schräges Wort sagen. Ein schräges Wort. Und sie brauchen Tage und Wochen, um damit zurechtzukommen. Dafür können wir eigentlich nichts. Also wenn das passiert, können wir sagen, ja, das passiert halt auch in der Gemeinde. Das Problem ist nicht, dass es in der Gemeinde passiert, sondern das Problem ist, dass solche Menschen das von Kindheit auf so erlebt haben, nie geliebt worden zu sein, nie Wertschätzung erlebt zu haben, nie Geborgenheit, Gewissheit erlebt zu haben, sondern immer nur Ablehnung. Du bist nichts, du kannst nichts, du bist auch nichts wert, wir brauchen dich eigentlich nicht, du bist im Wege, eigentlich wollen wir dich gar nicht. Es gibt erstaunlich viele, die das genauso erlebt haben. Und wenn wir diesen Menschen mit der Liebe Gottes kommen, solchen Menschen, die noch nie gelernt haben, dass man vertrauen darf, die glauben uns das nicht. Und wenn man solchen Worten ein falsches Wort sagt, dann wirft es sie aus der Bahn. Und manche überstehen das fast nicht. Wie viele, die das noch nie erlebt haben, geliebt zu sein. Und dass es nicht nur in der Bibel so freundliche, nette Formulierungen sind, sondern dass es um ganz entscheidende Fundamente unseres Glaubens geht, wenn es heißt, dass wir wertgeachtet, dass wir geliebt sind, dass wir erwählt sind von Anbeginn an, vor Grundlegung der Welt, dass wir am Tisch mit unserem Herrn sitzen dürfen, dass er uns dabei haben will, dass wir bei ihm nicht nur geduldet sind, nach dem Motto, wenn du schon mal da bist, dann ist es okay, dann darfst du hier auch dabei sein, aber möglichst am Rande, sondern dass wir bei ihm sehen, wir sind bei ihm immer im Blick, immer im Zentrum, wertgeachtet und geliebt, unabhängig davon, was unser Leben ausgemacht hat. Wie krumm und schief das Leben gewesen ist, wie schuldig wir geworden sind. Du bist geliebt und wertgeachtet, ohne Einschränkung. Und das ist in Jesus die Wahrheit. Und von dieser Wahrheit geht das Heil aus. Nicht nur in unseren Gedanken, sondern vor allem in unserer Seele. Und von diesem Heil geht ein Heil aus, das uns als ganze Menschen erfüllen darf. Wir wissen das doch, wie viele Menschen in Krankenhäusern liegen, obwohl sie gar nicht krank sind. Jedenfalls nicht körperlich krank, sondern psychisch krank, psychosomatisch krank, weil sie nicht erlöst sind. Darum sind die Worte so wichtig. Worte verändern unser Gehirn bis ins Neurobiologische hinein, dass man das tatsächlich sehen kann. Heute kann man das sehen, wie sich ein Gehirn verändert allein durch Worte. Wie reden wir miteinander? Wie reden wir miteinander? Und wie reden wir mit unserem Vater? Wie frei und wie offen, wie vertrauensvoll sind wir da? Worte verändern unser Gehirn. Es gibt heilsame Worte. Und wir sollten diese Weisheit haben. Wir dürfen diese Weisheit suchen und finden, dass wir für Menschen heilsame Worte finden. Dass wir nicht mehr so viel reden, sondern dass wir einfach da sind, in der Gegenwart unseres Gottes, in der Anbetung, in der Stille, in der Achtung füreinander. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir auf dich sehen, auf deine Wahrheit achten, sie aufnehmen dürfen, dass du durch deinen Geist in uns bist und uns deine Wahrheit offenbarst, dass wir dich mehr und mehr erkennen dürfen, dass du uns mehr und mehr hineinziehst, nicht nur in deine Gegenwart, sondern auch in deine Wahrheit und in die Erkenntnis, dass wir etwas ausstrahlen von dem, was du in uns hineingelegt hast, was uns neu macht, was uns verändert, was uns reich macht. Und das alles einzig und allein durch deinen Geist und durch dein Wort. Und darum hören wir auf dich, darum suchen wir danach, dass wir deine Wahrheit finden, dass wir uns an dein Wort halten und dass wir das erleben, wie es unser Leben nach und nach neu werden lässt. Segne uns darin, behüte uns auf unseren Wegen, in unserem Denken, in unserem Reden, auch in unserem Hören und leite uns in alle Wahrheit durch deinen Geist und durch dein Wort. Wir haben es dringend nötig. Danke, dass du da bist und dass du der lebendige Herr bist, mitten in uns. Amen.